Radio 1. Nur für Erwachsene.
Beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine, da gibt es ganz unterschiedliche Einzelziele. Ein besonders wichtiges ist die Energieinfrastruktur und die Zerstörung ist inzwischen enorm. Ein Jahr nach dem Beginn des Krieges waren schon 76% der thermischen Kraftwerke zerstört. Inzwischen sind es 95% und sämtliche Wasserwerke sind mittlerweile außer Betrieb. Im Land und auch in der internationalen Gemeinschaft wird inzwischen diskutiert über den Wiederaufbau des Energiesystems. Aber das birgt eben auch viele Unsicherheiten. Und deswegen gibt es ein Forschungsteam aus Schweizer, deutschen und ukrainischen Forschenden, die klären sollen, wie lässt sich denn diese Infrastruktur irgendwann wieder aufbauen. Mit dabei ist auch Professor Florian Egli von der Technischen Universität München. Guten Tag, Herr Egli.
Guten Morgen, Frau Ernst.
Ja, Saporischschja, das haben wir mitbekommen aus den Medien. Europas größtes Kernkraftwerk im Südwesten der Ukraine ist von russischen Truppen seit langem besetzt, liefert seit September 2022 keinen Strom mehr. Wie steht es denn im Moment um die Energieversorgung in der Ukraine, gerade auch mit Blick auf den Winter?
Genau, es war ja vor kurzem auch breit in den Medien diskutiert. Wir haben dazu eine Studie geschrieben und wirklich im Detail uns den ganzen Kraftwerkspark eigentlich der Ukraine angeschaut, also über 1500 einzelne Kraftwerke gemappt, das auch auf einer Karte lokalisiert und dabei gefunden, dass es nicht gut steht um die ukrainische Energieinfrastruktur. 70% schätzen wir der totalen Energieinfrastruktur wurde beschädigt durch Angriffe und ist auf jeden Fall nicht voll funktionsfähig. Viele Kraftwerke sind komplett abgeschaltet und wie Sie schon gesagt haben, betrifft das fast 100% der thermischen Kapazität, etwas weniger bei den Erneuerbaren, aber das ist auch viel weniger des aktuellen Energiesystems der Ukraine.
Aber was heißt das ganz konkret? Also wenn so viel zerstört ist, muss das doch Folgen auch ganz im Alltag der Menschen haben.
Genau, ganz konkret heißt das, dass sogar in der Hauptstadt in Kiew Stromausfall an der Tagesordnung steht. Das war jetzt im Sommer öfters der Fall, weil der Energieverbrauch aufgrund der Hitze gestiegen ist. Und die Sorge ist groß, dass das jetzt auch im Winter natürlich, wenn der Energieverbrauch in der Ukraine wieder hochgeht, wieder öfters der Fall sein wird. Es ist unklar, wie oft. Es gibt Schätzungen des ukrainischen Energieministeriums, dass mit 7 bis 8 Stunden ohne Strom pro Tag sogar in der Hauptstadt gerechnet werden muss. Potenziell natürlich auch noch viel mehr, weil was man jetzt planen kann, sind sozusagen die Ausfälle aufgrund der zerstörten Kapazität, weil man schon weiß, dass die Stromproduktion nicht genug sein wird. Was man aber nicht planen kann, sind natürlich zusätzliche Ausfälle, nämlich bei wiederkehrenden russischen Angriffen. Und das sind sowohl Angriffe auf die Kraftwerke selber, als auch Angriffe, die sehr große und gravierende Auswirkungen haben auf die Umspannwerke, auf die Stromleitungen, also auf die Möglichkeit, Strom von da, wo er produziert wird, nämlich den Kraftwerken, dahin zu bringen, wo er gebraucht wird, nämlich den Städten oder der Industrie.
Wie kann sich denn die Ukraine da künftig besser aufstellen, auch sicherer aufstellen und ja vielleicht auch differenzierter aufstellen?
Genau, das haben wir versucht zu analysieren in dieser wissenschaftlichen Arbeit, die diese Woche publiziert worden ist. Und wir haben 4 Kriterien eigentlich aufgestellt, die erfüllt sein müssen, unserer Ansicht nach, für einen Wiederaufbau des ukrainischen Energiesystems. Und das ist einerseits, der muss schnell genug gehen, also man muss relativ schnell wieder Kapazität bauen können.
Also auch jetzt schon sozusagen, nicht warten, sondern jetzt schon?
Ja, genau. Genau, also jetzt schon und auch wenn man mal anfängt, muss es relativ schnell gehen. Also da sieht man halt, dass bei den Erneuerbaren ein wahnsinnig großer Vorteil liegt, weil ein Solarpark oder eine Windkraftanlage kann man in ungefähr einem Jahr bauen, sozusagen wenn die regulatorischen Hürden aus dem Weg geräumt sind, wohingegen andere Kraftwerke wie ein AKW im Schnitt ungefähr 8 Jahre dauern, bis sie fertiggestellt sind. Also das ist der erste Faktor sozusagen, der schnelle Wiederaufbau. Dann der zweite ist die Resilienz. In Zukunft bei Angriffen, die Reduktion der Importabhängigkeit, der dritte und das vierte, die Reduktion der Emissionen des Energiesystems. Und wir finden eigentlich, also wir können auch ins Detail gehen für die einzelnen Faktoren, aber wir finden, dass für all diese 4 Faktoren Erneuerbare, also Wind- und Solaranlagen, halt sehr viel besser geeignet sind als die klassischen, sage ich mal, thermischen Anlagen oder eben sogar AKWs.
Aber Sie sagten eben auch schon, das muss natürlich in irgendeiner Form auch sicher sein. Das heißt, wenn natürlich sofort diese Dinge immer wieder zerstört werden, bringt es ja auch nichts. Wie kann man das denn einigermaßen zumindest absichern?
Genau, natürlich die Grundunsicherheit, die bleibt. Also die Grundunsicherheit ist, solange wir uns in einem Konflikt befinden, werden diese Energieinfrastrukturen immer Teil des Konflikts sein und, ich sage mal, beliebte Angriffsziele bleiben. Und das wird man nicht aus dem Weg räumen können, solange sozusagen dieser Konflikt vonstatten geht. Aber was der Fall ist, ist, wenn man sich überlegt, wie man das Energiesystem aufbaut, also wenn man zum Beispiel eben Solar- und Windkraftanlagen baut, die viel dezentraler sind und entsprechend auch viel schwerer auszuschalten sind, dann birgt das einen Vorteil. Oder eben auch, man reduziert damit die Importabhängigkeit. Also man muss nicht zum Beispiel Kohle oder Gas importieren, das man dann verfeuern kann, sondern man importiert die Solar- und die Windkraftanlagen, die typischerweise nicht aus Russland kommen und wo die Importwege, die Handelsrouten anders gelegt sind, und entsprechend kann man diese Abhängigkeit von Russland verringern. Aber die Grundunsicherheit, die bleibt, und die bleibt, solange der Konflikt aktuell ist.
Also man würde beides dann quer übers Land verteilen, oder würden Sie sagen, lieber dann doch bestimmte regionale Schwerpunkte setzen?
Genau, wir haben uns auch angeschaut, wie das sozusagen regional unterschiedlich ist. Und ein Problem, das man sieht, ist, dass natürlich der Westen der Ukraine sicherer ist von Angriffen, auch voraussichtlich sicherer bleiben wird vor Angriffen, dass aber die besten Orte für Solar- und Windkraft entsprechend an der Küste verlaufen. Für die Windkraft ist es relativ offensichtlich und auch eher im Osten konzentriert sind. Also man sieht, dass es sozusagen Probleme geben wird, auch in der sehr, sagen wir mal, detaillierten regionalen Frage, wo genau sollen diese Anlagen gebaut werden. Aber trotzdem glaube ich, dass in der kurzen Frist es wahnsinnig sinnvoll sein wird, wenn man sich überlegt, wenn wir einen Teil des Wiederaufbaus, der jetzt ganz kurzfristig stattfinden wird, auch für den Winter vielleicht sogar. Ich meine, das ist jetzt zu spät, wenn man anfängt zu bauen, aber für den nächsten Winter könnte man mit Erneuerbaren sehr viel machen. Und man sieht es auch in der Aktion der Europäischen Kommission. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war jetzt gestern, ist sie gerade in Kiew angekommen, um Energieinfrastruktur zu diskutieren. Und die EU hat einen Großteil der 160 Millionen, die versprochen wurden, für Erneuerbare auch versprochen. Also es gibt sozusagen auch von offizieller Politikseite den Willen, diese Art des Wiederaufbaus voranzutreiben.
Florian Egli von der Technischen Universität München ist Teil eines Forschungsteams aus Schweizer, deutschen und ukrainischen Forschenden, und sie planen die Energieversorgung in der Ukraine in der Zukunft. Danke für das Gespräch, Herr Egli.
Vielen Dank.